Vom Heft Nummer 5, der verstrittiefte Jüngerschaft. Das ist eigentlich das Heft Nummer 9 von der ganzen Jüngerschaft. Endzeit. Die Lektion Nummer 12. Satans Freilassung und das Endgericht. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Offenbarung 20, 14 bis 15. Warum wird Satan am Ende des tausendjährigen Reich freigelassen? Hier habe ich diese in Klammern TJR für diese Abkürzung, tausendjährige Reich. Warum? Das heißt, Satan wurde gefangen vor dem tausendjährigen Reich. Das heißt, er wurde nicht im Feuersee geworfen, sondern wurde festgesetzt, er wurde gebunden. Er wartet und am Ende wird er wieder freigelassen. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers lesen?
Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Anzahl wie der Sand am Meer ist. Offenbarung 20, 7 bis 8.
Nach tausend Jahren im Gefängnis wird Satan für kurze Zeit freigelassen. Und interessanterweise, das heißt, diese tausend Jahre, der tausendjährige Reich Jesu, wo Jesus mit Gerechtigkeit regiert hat, aber viele Menschen dann auch nicht geglaubt haben. Viele Menschen sind zur Welt gekommen und haben sich nicht bekehrt. Die waren, sagen wir, am Ende der tausend Jahre dann unzufrieden. Das heißt, Satan kommt und sagt den Leuten, schau mal, Jesus, der regiert, der ist so autoritär, der will nur alles machen, wie er das so denkt, er ist gar nicht demokratisch, und solche Sachen. Und dann werden viele Leute gesagt, ja, raus mit ihm, weg mit Jesus, und die werden diese Auflehnung machen, die auch hier Gog und Magog genannt wird. Es gibt eine andere Auflehnung oder einen anderen Krieg, der auch Gog und Magog genannt wird. Deswegen müssen wir da unterscheiden. Gog und Magog Krieg und Gog und Magog Auflehnung. Weil das hier ist kein Krieg, weil da gibt's keine Waffen und so weiter. Warum? Warum wird Satan wieder freigelassen? Ja, ist wichtig, weil ja so viele Menschen sind, die man nicht weiß, ob die an Jesus glauben oder nicht. Und dann, Satan wird die Menschen versuchen und viele, ganz, ganz viele, werden nachgehen und sagen, Jesus raus. Und dann kommt die Strafe, dann wird Gott sie zerstören und so weiter. Das heißt, dem Glauben dieser Menschen zu prüfen. Deswegen wird Satan losgelassen. Den freien Willen der Menschen eine Chance geben. Ja, jeder Mensch muss sich entscheiden für Jesus. Viele Menschen werden in der Hölle landen und gar nicht wissen, warum. Die werden sich fragen, ja, warum bin ich hier gelandet? Aber andererseits, beim Himmel ist das nicht der Fall. Niemand wird im Himmel landen und sagen, ja, warum bin ich hier? Ja, keine Ahnung, Niemand hat mich gefragt, ob ich will oder nicht. Nein, Gott fragt immer, willst du glauben? Willst du die Einladung annehmen? Der Satan, der betrügt mit Tricks. Der sagt den Leuten, Leute, schau mal hier, ein ganz toller Weg, eine Abkürzung sozusagen, komm her. Er verspricht den Leuten tausend Sachen und die Leute fallen da rein in seine Lügen und am Ende sind die in der Verdammnis. Aber Gott, nein, er benutzt keine Tricks, um Menschen zu sich zu holen. Er sagt immer die Wahrheit, sagt direkt, schau mal, wenn du an mich glaubst, wird dein Leben schwer, dann wirst du Prüfungen haben, dann wirst du Schwierigkeiten haben, aber du wirst später im Himmel sein. Du wirst mit Gott wandeln. Gott bleibt dir zur Seite die ganze Zeit. Noch ein Grund, warum Satan freigelassen werden muss, zeigen oder die menschliche Neigung zur Sünde offenbaren. Ganz klar. Wir haben diese Neigung. Das ist in unserer Natur. Adam und Eva haben gesündigt Und alle ihre Nachfahren haben dieses Problem, die sündhafte Natur. Punkt Nummer 4, zeigen, dass auch unter den besten Bedingungen der Mensch rebellisch ist und nicht reumütig, sondern völlig verdorben. Viele sagen das, der Mensch, der ist nur rebellisch, weil es ihm schlecht geht. Nur die Menschen, die jetzt nichts zu essen haben, deswegen stehlen sie, weil sie Hunger haben, deswegen stehlen sie. Aber Menschen, denen es gut geht, nee, die würden nie kriminell werden. Und man sieht, es ist nicht so. Ansonsten müsste, ich sage mal so, theoretisch in Deutschland keine Kriminalität geben. Ja, weil in Deutschland gibt es Sozialamt und Hartz IV und solche Sachen. Und trotzdem gibt es Mörder, gibt es Einbrüche und so weiter und so weiter. Und viele denken, nein, der Mensch, der ist gut von Natur aus. Was ihm schlecht macht, ist nur die Umgebung. Aber nein, hier wird es bewiesen, nach dem tausendjährigen Reich, 1000 Jahre lang wird Jesus mit Gerechtigkeit regieren und wird alles schön sein, da wird die Natur florieren, werden die Menschen zu essen haben, jeder wird ein eigenes Haus haben, niemand wird nichts fehlen und so weiter, und trotzdem werden sie am Ende unzufrieden. Denn man kann den Menschen nie gerecht sein. Nächster Punkt, die Treue der wahren Christen offenbaren, ganz klar. Und zeigen, dass Satan unverbesserlich ist und dass er auch nach 1000 Jahre Gefängnis sich nicht geändert hat. Interessanterweise. Man könnte sagen, ja, wie weiß denn Gott, dass Satan nach 1000 Jahre Gefängnis vielleicht sich nicht ändert, und sagt, Leute, hört zu, ich habe die Lektion gelernt, 1000 Jahre Gefängnis, jetzt bekehre ich mich, ich demütige mich und tue Buße und so, Aber nein, Gott behauptet, dass Satan sich nicht bekehren wird. Warum sage ich Gott behauptet? Ja, weil interessant, habe ich eine Aufnahme gehört auf YouTube diese Woche, die mir auf dieses Detail aufmerksam gemacht hat, dass am Anfang der Offenbarung steht, Offenbarung, die Gott Jesus Christus gemacht hat. Das heißt, das Buch der Offenbarung ist eine Offenbarung, die Gott Vater Jesus gemacht hat und Jesus den Johannes weitergegeben hat. So, interessantes Detail. Gott, der weiß, dass Satan sich nicht bekehren wird, dass Satan unverbesserlich ist. Nach 1000 Jahren Gefängnis, und so ist es auch mit vielen Menschen, die jetzt im Gefängnis sind. Die sind da 20 Jahre da drin und das Erste, was die machen, wenn die losgelassen werden, wieder kriminell werden. Die haben es nicht gelernt. Das ist so eine Sache. Okay, viele ändern sich vielleicht, manche, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber es gibt einige, die einfach sich nicht ändern. Und so ähnlich ist Satan. Der wird sich nicht ändern. Und dann wird er die Leute versammeln. Alle kommen, sagen wir so, in der Nähe, wo Jesus regiert, Jerusalem, um Jesus zu stürzen oder eine Demo zu machen. Es gibt keine Waffen und so, aber denken, ja, wir versammeln uns da und sagen, Jesus raus, wir wollen eine neue Regierung wählen, wir haben schon hier einen Kandidat oder so. Und dann kommt Feuer und wirft sie im Feuersee. Satan wird für ewig im Feuersee geworfen. Satan, nicht die Menschen. Nicht diese Menschen, nicht in diesem Moment. In anderen Moment. Hier möchte ich hier diese Unterscheidung machen von diesen Gog und Magog Auflehnung, die wir jetzt kommentieren. Und das andere, dieses Bund der Nationen, was auch manchmal Gog und Magog genannt wird. Hier 6 Punkte, die unterscheiden, diese 2 Situationen unterscheiden. Dieser Bund der Nationen Krieg, Hesekiel 38 und 39, geschieht vor der Trübsal. Es ist ein Block der Nationen, sie kommen aus den Norden, sie handeln aus einer göttlichen Führung, sie werden durch Waffen besiegt, die Toten werden in Israel beerdigt, es findet vor dem tausendjährigen Reich statt. Ja, das heißt, vor der Trübsal und vor dem tausendjährigen Reich gleichzeitig. Logisch, das heißt, wir sind auch vor der Trübsal und vor dem tausendjährigen Reich. Anders diese Gog und Magog Auflehnung, die ist nach dem tausendjährigen Reich, sie ist kein Krieg. Die Rebellen stammen aus allen Nationen, aus der ganzen Welt. Sie werden von Satan angestiftet, sie werden durch Feuer vom Himmel vernichtet. Sie werden völlig verbrannt. Es geschieht nach dem tausendjährigen Reich. Das heißt, sechs Punkte oder sieben, wo die diesen Unterschied zeigt. Nur, dass wir hier nichts verwechseln, dieses Gog und Magog, ne? Das wird zweimal benutzt für zwei verschiedene Sachen und nur, dass man da hier nichts verwechselt, habe ich das hier gesagt, geschrieben. Das Ende der Welt. Ja, das Ende der Welt. Interessantes Wort, ne? Das Ende der Welt. Wie ich schon zweimal gesagt habe, das wird hier kein wirklicher Krieg sein, weil es keine Waffen mehr gibt. Armageddon war das letzte Krieg der Geschichte. Das heißt, von diesem Sichtpunkt gesehen, heute von unserem Sichtpunkt wird sein. Armageddon wird das letzte Krieg der Geschichte sein. Gott erlaubt es, ne? Erlaubt es logischerweise. Gott hat Satan losgelassen. Er erlaubt, dass Satan das hier wieder macht, ne? Und schüttet Feuer aus dem Himmel, um den Konflikt zu beenden und die Aufständigen zu töten und Satan in den Feuersee zu werfen. Seit der Auflehnung von Satan und seiner Engel vor der Gründung der Welt sind das All und die Atmosphäre ihre Wohnung und Arbeitsumfeld. Bei der großen Trübsal wurden sie auf der Erde geworfen. Jetzt werden sie in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Und Gott fängt an, sein ewiges Reich zu errichten. 2. Petrus 3, 7 und 10 bis 13. Auch so ein interessantes Wort, weil man fragt sich, ja, was geschieht nach dem tausendjährigen Reich? Ja, okay, Gericht des Weißen Thrones werden wir sehen. Aber nach dem Gericht des Weißen Thrones, wissen wir, was da geschieht? 2. Petrus 3, da steht was Interessantes. Das Reich des Vaters. Tausendjähriger Reich, Reich des Sohnes. Nach dem Endgericht, Reich des Vaters. Gott fängt an, sein ewiges Reich zu errichten. Gott wird das ganze Universum von der Sünde säubern. Alles, was mit Sünde verbunden ist, wird durch Feuer zerstört. Der Himmel und die Erde werden gesäubert. Es fällt Feuer vom Himmel und zerstört alles, was mit Sünde zu tun hat. Alles Bosartiges. Alles, was Gott nicht gefällt. Alles, was dieser alten Erde zu einer alten Erde macht. Das heißt, zu einer sündhaften, zu einer gefallenen Erde gemacht hat. Dann kommt dieser Feuer und zerstört das alles. Und dann entsteht die neue Erde. So stelle ich mir das vor. Das heißt, da fällt Feuer vom Himmel. Aber da gibt es viele Menschen auf der Welt, die an Jesus glauben. Was passiert mit denen dann? Das heißt, die werden verschont in diesem Feuer. Wie zum Beispiel, zwei biblische Beispiele von Sachen, die verschont wurden vor der Zerstörung. Der Dornbusch in 2. Mose 3 hat gebrannt, aber ist nicht zu Asche. Und die drei Freunde Daniels, die waren im Feuer, liefen im Feuer, aber das Feuer konnte sie nichts an. Und so, ich sag mal so ähnlich, stelle ich mir das vor, kommt das Feuer und zerstört alles Sündhafte, was es auf der Erde gibt. Aber die Christen, die werden das überleben. Nächste Überschrift, Gericht des Weißen Thrones. Und danach geschieht der berühmte Endgericht. Auch als jüngste Gericht und Gericht des Weißen Thrones bekannt. Ganz wichtig. Ja, weil es gibt viele Gerichte, hatten wir schon studiert, zum Beispiel Jesu Richterstuhl, ne? Christi Richterstuhl, das ist ein anderer, hatten wir schon. Hier geht's um diesen Gericht des Weißen Thrones, wo die Menschen, die meisten verurteilt werden. Alle, die sich im Totenreich befinden, alle Gottlosen aller Zeitspannen, werden auferstehen, unsterbliche Körper bekommen. Das ist die sogenannte zweite Auferstehung. Dann werden sie vor dem weißen Thron gerichtet. Alle stehen. Es bedeutet, sie haben überhaupt keine Rechte. Alles, was auf der Erde groß war, hat dort nichts zu sagen. Nur Jesus sitzt. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe öfter gehört, wenn Leute sagen, ja, wenn ich mal vor Gott bin, dann werde ich denen was erzählen. Das heißt, die Menschen denken, die haben Gott was vorzuwerfen, sagt Gott, du warst ungerecht, Gott, du hast einen Fehler gemacht und so weiter. Die denken, die werden vor Gott treten und dann quasi eine Diskussion haben mit Gott, um zu zeigen, dass Gott so viele Dummheiten gemacht hat und so weiter. Und dass die Menschen so intelligent sind, die können Gott kleinschlagen mit ihren Worten und so, ne, dass Gott sagt, oh, tut mir leid, Entschuldigung, dass ich so viele Fehler gemacht habe und so. Die Menschen, die denken sich sowas aus, aber wenn sie vor Gott sind, dann werden alle stehen. Dann werden alle Menschen, ja, ich stelle mir das so vor, dann werden die Menschen so, dann werden die Menschen gar nicht wollen, dass sie gerichtet werden. Weil im Moment, wo man sich zum Licht nähert, dann sieht man sich selbst besser. Und wenn man zur Quelle aller, das ganze Licht oder zum Quelle der ganzen Herrlichkeit so nah ist, dann sieht man sich. Dann ist man quasi durchsichtig sozusagen. So stelle ich mir das vor. Dann werden die Menschen nur gucken auf sich und dann werden sie schon alles, den ganzen Dreck sehen, und werden schon selber merken, dass sie selbst faul sind von Fingerspitze bis Fuß, Zehenspitze bis Haar. Dann werden sie das schon merken, dann werden denen die Spucke vergehen, total, niemand wird was sagen können. So stelle ich mir das vor. Es werden Bücher geöffnet. Ne? Als ich noch jung war, das heißt vor vielen, vielen Jahren, ne? letzten Jahrtausend, ne? Da haben die Notare noch so dicke Bücher gehabt, wo die alles reingeschrieben haben. Ne? Ich weiß nicht, wie es heute so ist, aber früher war das so. Dicke Bücher, wo man alles reingeschrieben hat, wer geheiratet hat, wer zur Welt gekommen ist, da haben alles in so Bücher reingeschrieben, per Hand. Ne? Hat man alles so gemacht, ich weiß nicht, wie es heute ist. Wahrscheinlich mit Computer oder so, denke ich mal. Ich stelle mir vor, dass man heute das nicht mehr macht. Stelle ich mir vor, vielleicht lege ich falsch. Aber Bücher, wo man alles reinschreibt, die Daten. Das heißt, damals hat man ne, diese Idee. Bücher, da schreibt man die Sachen rein, was passiert. Und heute würde man vielleicht sagen, Datenbanken oder Aktenordner oder Beweismaterial. Ne, ich denke, das ist sowas ähnliches wie ein göttlichen Computer. So denke ich mir das. Dass Gott alles, was passiert auf der Welt, speichert. Ne, logischerweise nicht jetzt auch mit Bits und Bytes und RAM-Speicher und Festplatte und sowas. Aber Gott hat etwas viel, viel Besseres. Aber nur, dass wir so ein bisschen so vorstellen, als hätte Gott jetzt so eine Webcam, die alles aufnimmt sozusagen. Deswegen hier steht, es werden Bücher geöffnet, wo alle Handlungen jener Menschen aufgezeichnet sind. Die Sünden jedes Einzelnen werden genannt. Hier geht es nicht um die Frage, wer gerettet wird oder nicht. Dies wurde schon zu Lebzeiten entschieden. Jesus hat gesagt, wer nicht an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer an mich nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Ja, der ist schon gerichtet. Er richtet sich selbst. Hier steht es. Isaias, willst du bitte diesen Vers lesen?
Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Johannes 3, Vers 18.
Wie können wir das verstehen? Versteht ihr das, was da gemeint wird? Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Was heißt das? Ja, alle Menschen, die an Jesus nicht glauben, die wurden schon gerichtet. Im Sinne von, das haben wir schon studiert vor mehr als einem Jahr, das mit der Sünde. Adam und Eva haben gesündigt und alle ihre Nachfahren sind Sünder. Kommen von Gott getrennt auf die Welt. Kommen zur Welt als, wir haben so ganz normale Menschen, aber die dieses Problem haben. Nicht mit Gott verbunden, sondern getrennt. Deswegen ohne Jesus, wenn Jesus es nicht gäbe, wären alle Menschen verdammt. Automatisch. Jesus ist gekommen, um den Menschen eine Chance anzubieten, das rückgängig zu machen, nicht verdammt zu sein. Wer an Jesus nicht glaubt, der ist schon verdammt. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet, weil er sich selber richtet. Wenn man an Jesus glaubt, dann sagen wir, ich verdiene die Verdammnis. Und deswegen gehen wir zu Jesus und sagen, rette mich Jesus, vergib mir Jesus. Jeder, entweder wird er gerichtet oder von Gott oder wird von sich selbst gerichtet. Versteht? Jeder muss gerichtet werden. Entweder von Gott im jüngsten Gericht oder von sich selbst, wenn man sich bekehrt. Unsere Sünden müssen immer offenbart werden. Zum zweiten Tod, der Feuersee, werden die verurteilt, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen und die, deren Namen aus dem Buch gelöscht wurden. Offenbarung 3,5. Ein interessanter Vers, Offenbarung 3,5. Es gibt Menschen, dessen Namen in diesem Buch standen, aber gelöscht wurden. Ganz wichtige Information. Das heißt, dass unser Name irgendwann mal in diesem Buch steht, ist keine Garantie, dass es auch für immer da stehen wird. Deswegen ist wichtig, dass wir auch festhalten bis zum Ende. Dass wir glauben, bis wir sterben. Deswegen sage ich auch immer, ne? Das Ziel der Sache ist, dass wir mit Jesus sterben. Nicht nur Menschen zu Jesus rufen und bringen, sondern dass sie wirklich mit Jesus auch sterben. Dass sie bleiben bis zum letzten Tag mit Jesus. Jetzt auch eine andere wichtige Frage, die viele stellen. Ja, wenn sowieso alle verurteilt werden, warum der Bedarf eines Gerichtes? Ne? Das heißt, die Leute, die da in ein Gericht kommen und wissen schon, ja, hier werde ich sowieso verurteilt. Ne? Warum werden sie dann gerichtet? Ja, genau deswegen, damit sie nicht sagen, ja, weißt du was, dieses Gericht, das ist schon, ne, ist schon mit, wie sagt man so auf Deutsch, mit abgekarteten
Kartenspielen.
Karten oder so, ne? Ja. Das heißt, ne, schon organisierten, ne? Das schon, das Urteil wurde schon geschrieben, muss nur noch vom Richter unterschrieben werden. Es gab, wir wissen, dass es solche Gerichte gab in der Vergangenheit, zum Beispiel hier im Dritten Reich und so weiter. Ne, die Leute wurden gerichtet, nur im Schein, ne? Scheingericht. Aber in diesem Fall geht es genau umgekehrt. Es ist kein Scheingericht. Die Menschen werden gerichtet, die Sünden von denen werden genannt. Obwohl die schon erkannt haben, so stelle ich mir das vor. Die Leute werden das schon erkennen. Die werden in ein Gericht reinkommen und werden selber merken, oh, ich kann nie gerettet werden, weil ich so schmutzig bin. Meine Seele ist so schmutzig von der ganzen Sünde, von dem ganzen Müll, was ich geladen habe durch böse Gedanken und böse Gefühle und böse Handlungen in meinem Leben. Ich passe einfach nicht im Himmel rein, weil Himmel, ne, ist ein sauberer Ort, ein heiliger Ort. Die Menschen werden das selber schon spüren, aber Gott besteht darauf, den Menschen das alles wieder mal vorzulesen. Alles, was sie gemacht haben. Was böse war, was hasserfüllt war, was Missbrauch gegen andere Menschen war und so weiter und was Rebellion gegen Gott war. Das heißt, die ganzen Sünden, alles, was so gegen Gott ist, alles, was Gott nicht gefällt, alles, was böse ist, wird alles vorgelesen. Lass mal sehen. Ja? Um zu verdeutlichen, dass Gott gerecht ist, dass niemand zu Unrecht verurteilt wird, sondern ausschließlich auf Grundlage von Fakten. Trotz der Tatsache, dass vor Gott alle Sünder sind, werden all die Gottlosen nach ihren Werken gerichtet. Der Richter der ganzen Welt sorgt für Gerechtigkeit. Das Gericht ist dafür da, dass jeder von Gott seine angemessene und individuelle Strafe bekommt. Da habe ich eine Liste von Versen genannt, um das zu betonen. Jeder wird seine angemessene und individuelle Strafe bekommen. Deswegen ist auch diese Idee, ne, Feuersee, alle rein in Feuersee, ich stelle mir das vor, da gibt's auch, ich sage mal so, verschiedene Etagen sozusagen. Es gibt oben und unten, so wie es im Himmel einen dritten, zweiten und ersten Himmel gibt. Vielleicht, ja, rede ich hier Unsinn, aber Gott ist gerecht und wird die Menschen gerecht strafen. Die Menschen, die mehr Böses getan haben, die wirklich böse waren, die sehr böse waren, die werden schlimmer bestraft als die Menschen, die weniger böse waren. Deswegen sage ich, es ist nicht unwichtig, dass man gut ist. Es gibt Menschen ohne Jesus, die sagen, aber ich bin so gut. Ne? Okay, ist nicht schlecht, gut zu sein. Ne? Gut zu sein ist nicht schlecht. Das heißt, die Menschen, die Jesus abgelehnt haben, die verurteilt werden, aber nicht so viele Menschen verfolgt haben und verleugnet haben und gequält haben, etc., okay, die werden auch dann im Feuersee weniger leiden. So sehe ich das anhand dieser Verse hier. Ja. Esther, würdest du bitte hier Matthäus 10, 28 lesen?
Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in die Hölle. Matthäus 10, Vers 28.
Und ich habe, danke Esther, ich habe lange Zeit gedacht, dass hier der Teufel gemeint ist. Ja? Fürchtet euch vor dem, der die Seele und den Leib verderben kann, in die Hölle. Ich habe gedacht, der Teufel, ne? Und da, aber irgendwann, ne, ist mir eingeleuchtet, oh, Jesus würde hier sagen, fürchtet euch vor dem Teufel, ne? Irgendwann habe ich das gemerkt, hier geht's um Gott, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in die Hölle. Matthäus 10, 28. Gott wird denn die Leute strafen. Nicht, weil er Spaß daran hat, ne, so wie die Richter. Ne? In jeder Stadt in Deutschland oder in der ganzen Welt gibt es Richter, die dann, ne, die Kriminellen verurteilen müssen und denen ins Gefängnis schicken müssen. Und die machen das nicht aus Spaß, weil sie Lust daran haben, Menschen einzusperren. Nein, die machen das, ne, wegen der Gerechtigkeit. Gott hat keinen Spaß, keine Lust, Menschen in die Hölle zu werfen. Aber er macht das wegen der Gerechtigkeit. Wer ist jetzt dann? Betty?
Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Offenbarung 20,11.
Ne, hier dieses Gefühl, flohen der Himmel und die Erde. Das heißt, die Menschen wollen fliehen. Die Menschen, die sind, ihre Seele ist schmutzig, ist voller Flecken oder ganz schwarz, ne, jetzt im übertragenen Sinn. Das heißt, die merken das, dass sie voller Schmutz sind, wenn sie vor diesen weißen, vor diesen hellen, vor diesen erleuchtenden Thron treten. Was wollen die dann? Die wollen sich verstecken, die wollen fliehen. Aber die finden keinen Platz, um sich zu verstecken. Der ersehnte Ort der Gottlosen. Ne? Jetzt benutze ich ja teilweise hier Sarkasmus. Sarkasmus, der ersehnte Ort der Gottlosen. Mit ihrem neuen, unzerstörbaren Körper werden sie, die Gottlosen, für immer im Feuersee leiblich gepeinigt. Leiblich, das heißt, im Reich der Toten, da waren nur die Seelen. Aber hier leiblich, ne, weil sie auch verstanden sind, die haben einen Körper bekommen. Leiblich gepeinigt. Warum ist diese Strafe im Feuersee ewig? Warum müssen Menschen für alle Ewigkeit leiden, für zeitlich begrenzte Sünden? Man fragt ja, warum? Gott ist, muss doch ungerecht sein, wenn die Menschen, die so gar nicht so böse sind und dann Millionen Jahre oder mehr da gequält werden mit einem Feuer oder so. Warum das? Die gefangenen Engel, die hatten ein schweres Urteil. Die haben nur einmal gesündigt und werden im Feuersee geworfen. Aber die Menschen, die haben Gott millionenfach abgelehnt. Millionenfach. Was meine ich damit? Ja, weil Gott schenkt uns jeden Tag Millionen Sachen. Er schenkt uns viele tausende Male am Tag die Luft zum Atmen. Jeden Atemzug, was wir machen, ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Und was ist ein Geschenk? Was ist ein Geschenk? Wenn ich, ne, zu jemand gehe und denen eine Tafel Schokolade gebe. Hier, schenke ich dir. Ne? Was ist die Bedeutung von dieses Geschenk? Das bedeutet, lass uns Freunde sein. Lass uns Freunde sein. Das heißt, jeden Atemzug, was wir machen, ist eine Einladung Gottes. Lass uns Freunde sein. Ja? Und jeden Herzschlag, was wir haben, ist eine Einladung Gottes. Lass uns Freunde sein. Das Wasser, was wir haben zu trinken, jedes Schluck, was wir trinken, ist eine Einladung Gottes. Lass uns Freunde sein. Jedes Geschenk, alles. Wenn wir essen hier einen Teller Reis, ja, das Reis musste auf dem Feld wachsen. Gott hat das gemacht, dieses Wunder gemacht. Nicht der Bauer. Ne? Der Bauer, der kann nicht bewirken, dass Reis wächst oder Mais oder irgendwas. Nein, Gott macht das. Jedes Teller Reis oder alles andere, Fleisch, ist eine Einladung Gottes, dass wir merken, wie gut er ist. So wir denken, aber schau mal, ne? Wir könnten in einer Welt leben, wo es keine Tiere gäbe, wo es keine Pflanzen gäbe oder so, ne? Wo wir nur hier Mineralien essen sollten, ne? Oder wo es die Luft so dünn wäre wie in Himalaya oder so, ne? Könnte sein. Nein, aber wir leben in einer Welt, wo die Luft gut ist, wo es viele Tiere gibt, wo es viele Pflanzen gibt, wo es die Sonne strahlt und wo auch Regen ist und alles. Alles schön, alles so schön. Ne? Das heißt, wir haben jeden Tag tausende Einladungen, wo Gott sagt, sei mein Freund. Erkenne meine Güte. Erkenne meine Liebe zu dir. Erkenne meine Fürsorge. Und Gott sagt uns das tausendmal am Tag durch die ganze Sache, die er den Menschen schenkt. Aber trotzdem, ne, nachdem Menschen das millionenmal erlebt haben, dann sagen die immer noch, Gott ist schlecht, Gott ist böse, Gott, der taugt nichts, Gott, den will ich nicht. Versteht ihr? Das heißt, die Menschen haben millionenmal gesehen, dass Gott gut ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott positiv eingestellt ist auf den Menschen, dass Gott die Menschen helfen will, dass Gott den Menschen beschenken will. Und trotzdem sagen die Menschen, nein, den will ich nicht. Und nachher beschweren sich, dass Gott sagt, okay, wenn du mich nicht willst, millionenfach hast du mich abgelehnt, nicht nur einmal, Millionen mehr. Du hast dich entschieden. Du hast dich entschieden. Du hast dich ganz, ganz sicher entschieden. Ne? Wir treffen manchmal Entscheidungen und nachher wieder revidieren wir diese Entscheidung. Ah nein, okay, das war eine falsche Entscheidung. Ne? Aber wenn wir 1 Million Mal sagen, das will ich, 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 und dann kommt Gott und sagt, okay, ne? Jetzt weiß ich, dass du das willst. Ne? Und deswegen habe ich da geschrieben, der ersehnte Ort der Gottlosen. Die Gottlosen, die haben das gewollt. Die haben gesagt, ich will Gott nicht. Ich will weit von ihm sein. Ich will weit weg von ihm sein. Ich will ihn nicht. Ich will die andere Seite. Und dann bekommen die das. Gott hat keinen Spaß daran. Gott möchte das nicht. Gott hat seinen Sohn geschickt. Und Gott ruft durch das Evangelium. Leute, hört. Leute, kommt. Das ist umsonst. Ihr müsst euch nicht nur bekehren, nur eure Sünden bekennen. Es ist umsonst. Kommt. Empfängt. Bekehrt euch. Glaubt. Ne? Aber was machen die Menschen? Nee. Ne? Später vielleicht und so weiter etc. Ne? Die erkennen das nicht. Die Güte, die Gnade Gottes. Hier habe ich einige Beispiele genannt. Ne? Kraft zum Arbeiten oder die Arbeit selbst. Die Gesundheit, die Kleidung, die wärmende Sonne, die Familie, die Freunde und so weiter. Alles schenkt uns Gott tausendmal. Wenn wir erzählen würden, alles, ne, was man so am Tag erlebt, die Tatsache, dass man aufwacht. Es gibt Leute, die morgens nicht aufwachen. Ne? Wir sind heute Morgen aufgewacht. Das ist ein Geschenk, auch ein Geschenk. Ne? Und so weiter. Ne? Als Beispiel ein ungerechter Richter. Er hat einen Mensch vor sich, der bewiesenermaßen unschuldig ist, der Richter aber verurteilt ihn aus purer Bosheit. Aber genau das machen die Menschen. Gott schüttet die Menschen voll mit Geschenken über Jahrzehnte und die Menschen entscheiden, na, will trotzdem Gott nicht. Ich will Gott trotzdem nicht. So wie der böse Richter, der sagt, die hier ist ein Mensch, der hat nichts getan, aber nur weil ich jetzt Lust habe, den in Gefängnis zu werfen, deswegen mache ich das, ne? Und so machen die Menschen. Die machen das die ganze Zeit mit Gott. Und später werden sie sich beschweren, ja, aber ich, in der Hölle will ich auch nicht landen. Ne? Das heißt, wollen Gott nicht, die Hölle wollen die auch nicht. Das wollen die dann. Sind immer unzufrieden. Ne? Den Menschen kann man nie gerecht werden. Wenn wir uns der Sonne nähern, fühlen wir mehr Wärme und umgekehrt. Je größer die Entfernung, umso größer die Kälte. Umso näher wir Gott kommen, mehr Gnade, Licht, Schutz, Liebe und Herrlichkeit bekommen wir. Wolfgang, würdest du bitte hier lesen, 1. Johannes 1, 5 bis 6?
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. 1. Johannes 1 bis 5, 6.
Aha, danke. Das mit dem Licht ist ein interessanter Vergleich. Weil die Menschen, die denken, ja, warum müssen wir in die Hölle landen? Weil es einfach so ist, wer sich Gott nähert, der empfängt mehr Licht, Licht. Und Licht in diesem Sinn ist auch Gnade, Liebe. Und was ist dann die andere Seite? Was ist, wenn man sich entfernt? Weniger Liebe, weniger Gnade, weniger Wärme, weniger alles, was so Gott gibt. Und das ist die andere Seite. Die Menschen wollen sich entfernen von Gott, aber weiterhin alles haben, was Gott gibt. Das klappt nicht. Wenn man alles wollen, was Gott gibt, dann müssen wir in seine Nähe suchen. Und deswegen, dieses Bild von der Hölle wie ein Feuersee, das sagt die Bibel so, das wird sehr schrecklich sein, aber wir sollen versuchen, uns auch so Gedanken machen, wie wir das noch näher beschreiben. Der Pastor, durch den Betty und ich zum Glauben gekommen sind, der hat so ein Beispiel genannt. Ein Mann, der hat gearbeitet und immer wenn er seinen Lohn bekommen hat, ist er zum Supermarkt gegangen. Wie heißt das? In Deutschland ist es nicht so gewöhnlich, wo man da trinken kann, so eine Bar sozusagen, und hat seinen ganzen Lohn, die Hälfte von seinem Lohn, in Schnaps getrunken, den ganzen Tag getrunken, Schnaps getrunken und hat dann ein Glas gehoben und hat gesagt, das ist mein Himmel, das ist mein Himmel. Und durch diesen Beispiel wollte dieser Pastor das sagen. Das heißt, die Menschen, die bauen sich selbst ihre Wünsche und Ziele, die Sachen, die denen wichtig ist. Und für diesen Mann war der Schnaps das Wichtigste, das Zentrum seines Lebens. Und wenn man stirbt, dann wird diese Sache nicht mehr geben. Dann wird es keinen Schnaps mehr geben, dann wird keine Arbeit mehr geben, dann wird keine Häuser mehr geben, dann wird es keine Autos mehr geben, dann wird es kein Geld mehr geben, alles solche Sachen. Und wer diese Sachen geliebt hat sein Leben lang, der wird ein Problem haben, der wird eine Lücke haben in seiner Seele. Vielleicht hilft das uns zu verstehen, wieso werden die Menschen quasi gequält von sich selbst. So sehe ich das, dass dieser Feuersee, eigentlich dieser Feuer ist ein Feuer, wo die Menschen selber entfacht haben. Das heißt, durch ihre Lüsten und Begierden, dass sie sich selbst eine Art Sucht, eine Art seelische Sucht aufgebaut haben im Laufe ihres Lebens durch materielle Sachen. Die haben sich an materielle Sachen geklammert, die es dann nicht mehr gibt. Aber bitte schreibt das nirgendwo auf, was ich gesagt habe. Das ist nur ein Versuch, das zu erklären, das mit dem Feuersee. Was geschieht mit denen, die keine Gelegenheit hatten, das Evangelium zu hören? Da kommen auch Leute und sagen, ja, aber schau mal, wird Gott jetzt alle Menschen verurteilen, die an Jesus nicht geglaubt haben? Und die jetzt irgendwo in Afrika auf dem Berg leben oder so, wie ist es mit denen? Ist es gerecht, dass sie verurteilt werden, trotz der Tatsache, dass niemand zu denen gegangen ist, um Jesus von Jesus zu erzählen? Was sagen wir dann? Menschen, die nie das Evangelium gehört haben, können gerettet werden, aber sehr schwer. 1. Petrus 4,8. Zum Beispiel ja die Patriarchen wie Abraham, Moses, Abel und so weiter, die Propheten, Elia und so weiter sind gerettet. Hier Matthäus 23, 35, Hebräer 11, 2. Petrus 2, 7. Das sind Texte, die zeigen, dass Menschen, viele Menschen vom Alten Testament wurden gerettet, obwohl sie Jesus nicht kannten. Lass mal sehen, jetzt ist wieder Andreas, Römer 4, 3.
Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 4, 3.
Wie kann es sein, wenn sie Jesus nicht kannten? Ja, sie suchten die Beziehung zu Gott und übten Gerechtigkeit aus, obwohl es viel schwerer war, den Umständen entsprechend. Sie konnten bestimmte Segnungen nicht erreichen, die uns zur Verfügung stehen, wie die Neugeburt, die Gewissheit der Vergebung und so weiter. Aber sie wurden von Jesus gerettet. Jesus hat sie im Endeffekt gerettet, weil sie an Gott geglaubt haben. Da ist Jesus als ihr Anwalt eingetreten. Das heißt, Menschen, die auch Jesus nicht kannten, aber Gott gesucht haben und gerecht waren in ihren Handlungen. Gut, dann Zusammenfassung. Satan wird eine unzählige Menge durch seinen letzten Aufruhr zur Rebellion anstiften. Diese genannte Gog und Magog-Auflehnung wird aber wegen der Veränderung der Topographie mit keinen heutigen Nationen identifizieren können. Ganz klar, heute. Das heißt, diese erste Rebellion oder besser gesagt, dieser erste Krieg Gog und Magog vor der Trübsal, dieser Bund der Nationen, da können wir sagen, ja, Gog und Magog, was bedeutet das? Ne? Das sind diese Länder da nördlich von Israel. Aber im Laufe der Geschichte wird sich die Fläche der Erde verändern. Und deswegen kann man nicht sagen, ja, hier, dieses Gog und Magog, das ist wegen dieser Länder. Nein, es ist wegen dieser Assoziation, dass dieses Gog und Magog sehr böse Länder sind. Und deswegen wird dieser Name hier benutzt, um zu zeigen, dass es eine ganz böse Auflehnung sei. Es wird durch fallendes Feuer beendet, was auch das tausendjährige Reich beendet. Alle aufständischen Ungläubigen werden getötet und der Planet Erde wird zerstört und durch einen neuen ersetzt. In diesem Moment werden sich die Seelen der Ungläubigen aller Zeiten im Hades befinden, Totenreich. Satan und die gefangenen Engel werden gerichtet. Es ist die Endstation seiner bösen Laufbahn. Sie werden in den Feuersee geworfen für immer. Lass mal sehen, jetzt ist Isaias wieder dran.
Denn wenn Gott die Engel nicht verschonte, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. 2. Petrus 2, Vers 4.
Alle, die sich im Totenreich befinden, werden auferstehen. Die Seelen bekommen Körper. Ja, ganz klar, was ist Auferstehung? Die Seele bekommen Körper. Und vor dem Gericht des Weißen Thrones gerichtet und anschließend im Feuersee geworfen. Dann geschieht die komplette Erneuerung des Himmels und der Erde. 2. Petrus 3, 7 und 10. Esther, würdest du bitte hier Offenbarung 21, 1 lesen?
Ja. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Offenbarung 21, Vers 1.
Ja, es fängt jetzt und dann fängt etwas Neues an, das ist der sogenannte ewige Zustand. Weil jetzt der Satan nicht mehr gibt, da gibt es Menschen nicht mehr, die an Jesus nicht glauben. Alles gibt es nicht mehr, nur Menschen, die an Jesus glauben. Und die auferstanden sind, die den neuen Körper haben, ne, diesen auferstandenen Körper haben. Es gibt nur noch Gutes, es gibt keine Sünde mehr. Ne, auch im tausendjährigen Reich, da gab es noch die Sünde. Das heißt, die Inklination, die Fleischlichkeit, die gab es noch, aber jetzt gibt es die nicht mehr, nichts mehr davon gibt es und dann fängt der Reich des Vaters an. 1. Korinther 15, 24, Reich des Vaters. Ja, wenn der Reich des Vaters anfängt, da wird's toll sein. Halleluja, Amen.